April 1968 in Frankfurt am Main, auf der Zeil, der Einkaufsstraße in der Innenstadt. Es ist früher Abend und im Kaufhof herrscht Hochbetrieb. Es sind die Jahre des Wirtschaftswunders. Die Kaufhäuser sind in ihrer vollen Blüte. Hunderte Kundinnen und Kunden schwirren durch die 6 Stockwerke und erledigen letzte Einkäufe vor Ladenschluss. Im 4. Stock schaut sich ein junges Paar verstohlen um. Beide sind Ende 20. Sie trägt einen tiefen Pony im Gesicht und eine offene Bluse. Er trägt ein T-Shirt, darüber eine Lederjacke. Sie stehen in einem Gang. Um sie herum brusthohe Regale. Doch die beiden wollen hier nicht einkaufen. Ganz im Gegenteil. Sie wollen den Kaufhof zerstören. Der Mann deutet unauffällig auf ein Regal. Hier?
In der Spielwarenabteilung?
Ja, das ist doch eine gute Symbolik.
Okay, mach du. Ich gucke, ob jemand kommt.
Die beiden versichern sich ein letztes Mal, dass niemand sie beachtet. Dann beugt sich der Mann herunter und öffnet seine Tasche. Er holt eine Plastikflasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit heraus. An die Flasche ist ein tickender Reisewecker geklebt. Der Mann räumt gerade ein paar Plüschbären zur Seite. Da stupst ihn die Frau hektisch an.
Warte, da kommt ein Verkäufer.
Scheiße. Er duckt sich tiefer hinter das Regal und verharrt in Schockstarre. In seinen Händen schwappt die Flüssigkeit. Es riecht nach Benzin.
Okay, er ist weg.
Der Mann schiebt die Flasche schnell in das Regal und stellt die Plüschbären wieder davor. Dann steht er auf und nimmt seine Tasche. Lass uns abhauen. 5 Stunden später, als die Frankfurter Innenstadt schon im Dunkeln liegt, explodiert der Brandsatz. Die Spielzeugabteilung im Frankfurter Kaufhof brennt lichterloh. Nach 1,5 Stunden ist der Brand gelöscht. Es wurde niemand verletzt, aber der Sachschaden geht in die Millionen. Am nächsten Morgen beherrscht der Kaufhofanschlag die Titelseiten der ganzen Bundesrepublik. Denn es war eine politisch motivierte Tat. Die Brandstifter sind schnell gefasst. Für sie war die Aktion gewaltsamer Widerstand gegen den Kapitalismus. Ihre Namen sind jetzt bundesweit bekannt. Andreas Bader und Gudrun Enzlin. Der Brandanschlag auf dem Kaufhof wird zur Geburtsstunde für die Rote Armee-Fraktion. Kurz RAF. Durch ihren kometenhaften Erfolg in den 50ern und 60ern sind Karstadt und Kaufhof zum Gesicht des Kapitalismus geworden und geraten dadurch in das Visier des linken Terrors. Immer mehr junge Menschen stehen der Konsumgesellschaft kritisch gegenüber. Und auch das deutsche Wirtschaftswunder wird bald ein jähes Ende finden. Nach den fetten Jahren kommen auf Karstadt und Kaufhof schwierige Zeiten zu. Die beiden Kaufhausimperien bekommen es mit den Neuen von der grünen Wiese zu tun und sind alles andere als zimperlich. Ich bin Marc-Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge haben die Kaufhauspioniere Leonhard Tietz und Rudolf Karstadt den Handel revolutioniert und Konsumpaläste in die deutschen Innenstädte gestellt. Doch die Nazis zwangen die jüdische Familie Tietz zur Flucht und benannten das Unternehmen um, in Kaufhof. Auch Rudolf Karstadt verlor durch aggressives Wachstum und die Weltwirtschaftskrise sein Unternehmen. Nach dem Krieg waren die meisten Häuser von Karstadt und Kaufhof zerstört. Doch der Wiederaufbau begann und die Menschen wollten unbedingt wieder einkaufen. In schillernden, modernen Kaufhäusern. In dieser Folge müssen Karstadt und Kaufhof sich neu aufstellen. Das stolze Kaufhof ist mit einer Übernahme durch einen kaltblütigen Newcomer vom Stadtrand konfrontiert. Und bei Karstadt kämpft ein Manager mit dem Spitznamen Gottvater um seine Macht, mit allen Mitteln. Er geht einen verhängnisvollen Deal ein, der für Karstadt der Anfang vom Ende sein könnte. Das ist Folge 2. Mit aller Gewalt. 1971 in der Kölner Innenstadt. Friedrich Rösch, der Chef der Kaufhof AG, steht vor dem Kaufhof in der Hohe Straße, dem prächtigsten Gebäude des Konzerns. Rösch ist Mitte 50, ein schmaler Mann mit zur Seite gescheitelten Haaren. Er trägt einen eleganten grauen Anzug. Rösch ist ein Kaufhauschef der alten Schule. Er hat vor fast 40 Jahren als Lehrling bei Kaufhof angefangen und sich mittlerweile zum Konzernchef hochgearbeitet. Rösch beobachtet das Treiben auf der Einkaufsstraße. Sie hat sich sehr verändert in den letzten 40 Jahren. Die Hohe Straße ist mittlerweile eine Fußgängerzone. Eng gedrängt stehen Neubauten mit Neonreklamen. Ältere Kriegswitwen teilen sich die Sitzbänke mit jungen Hippies. Doch die traditionsreiche Kaufhof-Filiale hinter ihm versprüht immer noch den alten Glanz der Gründerzeit. Zumindest von außen. Ein junger Mann mit einem schwarzen Rollkragenpullover kommt auf Rösch zu.
Guten Tag, Herr Rösch.
Ah, Sie müssen der Innenarchitekt sein.
Genau.
Die beiden betreten das Kaufhaus und Rösch schaut sich im Foyer um. Hier lässt sich das Wirtschaftswunder bestaunen. Volle Regale, bunte Waren, hunderte Kundinnen und Kunden. Aber die Innenarchitektur hat sich drastisch verändert. Rösch hat das traditionsreiche Kaufhaus in der Hohe Straße aufwendig umgestalten lassen und wird heute vom Innenarchitekten herumgeführt. Es ist viel einfacher gehalten, weniger Prunk und Deko, dafür mehr Plastik- und Glasoberflächen. Statt den Aufzügen transportieren jetzt gigantische Rolltreppen die Menschen durch die Stockwerke. Rösch und der Architekt fahren in den ersten Stock.
Ich muss sagen, das Haus hat sich sehr verändert.
Richtig.
Früher war hier alles voll mit großen Protz, Kronleuchtern und Fresken. Jetzt ist das alles moderner. Zum Beispiel hier, die Abteilung Junge Mode.
Sie verlassen die Rolltreppe. Vor ihnen erstreckt sich ein ganzes Stockwerk an Verkaufsfläche. Aber statt der monumentalen, offenen Räume von früher sind hier jetzt Wände eingezogen, die die Verkaufsflächen abgrenzen. Statt den imposanten langen Gängen gibt es viele geschwungene Wege. Die Abteilung vor ihnen ist ganz in Orange, Rot und Braun gehalten. An den Seiten stehen Nierentische, Lavalampen und runde 70er-Deko-Objekte.
Dank moderner Klimaanlagen und Warenausleuchtung brauchen wir heutzutage keine Fenster mehr. Die konnten wir abhängen. Dadurch wird das Kaufhaus eine Umgebung, die wir komplett kontrollieren können. Die Gänge wurden kürzer gemacht, die Abteilungen kleiner. Allgemein alles weniger groß und weitläufig. Dadurch fühlt sich die Kundschaft wohler. Kundenpsychologie nennt man das.
Ich verstehe. Und weniger Dekoration. Sie gehen durch die Abteilung links und rechts an perfekt ausgeleuchteten Schuhen und Handtaschen vorbei.
Die Kronleuchter und Verzierungen haben nur abgelenkt. Die Aufmerksamkeit des Kunden soll sich nach unten auf die Ware konzentrieren, nicht nach oben auf die Kronleuchter.
Sehr modern. Rösch schaut sich die Trends in der Modeabteilung an. Schlaghosen, Blumenmuster, runde Sonnenbrillen. Der junge Architekt stellt sich zu ihm.
Ich hoffe, wir haben das Haus nach Ihren Vorstellungen verändert.
Doch, ja. Wissen Sie, ich kenne dieses Haus seit 40 Jahren. Deswegen fällt mir die Umstellung etwas schwer.
Rösch dreht sich zu dem Architekten und lächelt ihn an. Aber man muss eben mit der Zeit gehen.
Anfang der 70er Jahre werden viele ältere Kaufhäuser umgestaltet oder renoviert. Es entstehen die Kaufhäuser aus Beton und Glas, wie wir sie heute kennen. Und Karstadt und Kaufhof erleben ihren Zenit. Sie machen 15% des gesamten Einzelhandels aus. Aber von einem Tag auf den anderen endet das deutsche Wirtschaftswunder. 1973 erhöhen die arabischen Ölexportnationen massiv ihre Preise. Der sogenannte Ölpreisschock trifft Deutschland hart und verändert die Wirtschaft für immer. Die Zeiten des unbegrenzten Wachstums sind endgültig vorbei. Vor allem für Karstadt und Kaufhof. Die Menschen müssen sparen und viele können sich die schillernden Kaufhäuser nicht mehr leisten. Dadurch entsteht eine neue knallharte Konkurrenz für Kaufhof und Karstadt. Die Gefahr von der grünen Wiese. ...1975, an einer Autobahnkreuzung in der Nähe von Mainz. Eine schwarze Limousine fährt auf einen riesigen Parkplatz. Hunderte Menschen räumen ihre Wocheneinkäufe in die Kofferräume ihrer Autos. Aus der schwarzen Limousine steigen zwei Männer aus. Es sind Kaufhofboss Friedrich Rösch und sein Einkaufsleiter. Rösch setzt sich seinen Hut auf und schaut sich verwundert um.
Unglaublich, was hier los ist.
Ja, die Leute standen teilweise 2 Stunden im Stau, um hier einzukaufen. Und das für einen Masser.
Rösch lässt seinen Blick zum Ende des Parkplatzes wandern. Dort steht er. Ein riesiger neuer Supermarkt namens Massa. Vorläufer des heutigen Real.
Sieht ziemlich trist aus. 4 Wände, darauf ein dreieckiges Dach. Wie eine gigantische Scheune.
Ja, Hauptsache billig, billig, billig. Unglaublich, dass die Leute das unseren schönen Kaufhäusern vorziehen.
Seit Mitte der 70er Jahre haben die meisten Deutschen ein Auto, einen Kühlschrank und viele sogar eine Tiefkühltruhe. Dadurch können sie jetzt Wocheneinkäufe machen, für die sie lieber in die neuen Verbrauchermärkte am Stadtrand fahren, anstatt in die Kaufhäuser in der Innenstadt. Seit Monaten graben sie den Kaufhäusern mit ihren billigen Preisen die Kundschaft ab.
Rösch und sein Kollege laufen über den Parkplatz und betreten den Markt. Er ist riesig. Hohe Regale, darüber Neonleuchten. Die Ware steht teilweise noch verpackt auf Paletten. Der Verkaufsleiter schaut sich mit schockierter Miene um.
Der guckt sich das mal einer an. Kaum Personal. Die Leute nehmen sich die Sachen einfach selbst aus den Regalen.
Ja, Selbstbedienung ist Trend. Das müssen wir auch mehr einführen.
Mein Gott, ist das schrecklich. Schau dir diese Grabbeltische an. Diese Scheune am Stadtrand ist eine seelenlose Verkaufsmaschine.
Das sind 10, 20, 40, 60, über 60 Kassen nebeneinander. Und alle besetzt. Was die für einen Umsatz machen müssen.
Und es gibt nicht nur Lebensmittel. Die haben auch Spielzeug, Zeitschriften. Da vorne sogar Gartenmöbel.
Rösch macht ein ernstes Gesicht, als ein Familienvater einen Gartengrill an ihm vorbeischleppt.
Diese Verbrauchermärkte sind billig, bequem, mit dem Auto besser zu erreichen als wir. Wir müssen uns warm anziehen.
In den 70er Jahren schießen auf der grünen Wiese am Stadtrand hunderte neuer Läden aus dem Boden. Großmärkte wie Metro, Verbrauchermärkte wie Massa und Kaufland oder Discounter wie Aldi und Lidl. Außerdem spezialisierte Fachmärkte für Möbel oder Technik wie IKEA oder Mediamarkt. Und große Textilhäuser wie C&A oder H&M. Sie sind der Gegenentwurf zu den aufwendig durchkonstruierten Kaufhäusern. Bisher gingen alle in die Kaufhäuser. Jetzt beginnt eine Art Fragmentierung des Konsums. Menschen mit geringeren Einkommen gehen in die Discounter, reiche Menschen in schicke Modeboutiquen. Wer etwas Spezielles will, lässt sich im Fachmarkt beraten. Wer bequem ist, bestellt im Katalog Versandhandel bei Quelle oder Otto. Die neue Konkurrenz gräbt Karstadt und Kaufhof die Kundschaft ab. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten beginnen die Umsätze der stolzen Kaufhausimperien zu sinken. Und die Neulinge vom Stadtrand werden immer hungriger. Kaufhof könnte zum Ziel einer feindlichen Übernahme werden. ...1980 in Köln. Im Hauptgebäude von Kaufhof sitzt Friedrich Rösch an seinem großen Schreibtisch aus dunklem Holz. Er studiert mit ernster Miene die Umsätze, als seine Sekretärin anklopft.
Ja?
Herr Rösch, hier ist ein Besucher für Sie.
Sagen Sie ihm, ich habe keine Zeit.
Er sagt, es sei sehr wichtig. Sein Name ist Erwin Konradi.
Rösch schaut von seinen Dokumenten auf. Erwin Konradi ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Großhandelskette Metro. Conradi ist bekannt als begabter Stratege und erbarmungsloser Geschäftsmann. Rösch weiß, wenn Conradi hier unangemeldet auftaucht, kann das nichts Gutes bedeuten. Aber bevor er etwas sagen kann, schiebt sich der Metro-Manager bereits durch die Tür. Ein kleiner Mann Mitte 40 mit zurückgekämmtem Haar und einem Siegerlächeln im Gesicht.
Herr Rösch, endlich treffe ich Sie mal.
Herr Conradi, was verschafft mir die Ehre?
Conradi setzt sich ungefragt auf den Stuhl gegenüber von Rösch und faltet seine Hände.
Es gibt Grund zu feiern. Wir werden uns von jetzt an öfter sehen. Denn ich werde den Aufsichtsratsvorsitz von Kaufhof übernehmen.
Röschs Mundwinkel fallen nach unten.
Das soll wohl ein Scherz sein.
Ganz und gar nicht. Die Metro hat die Kaufhof-Aktien von der Commerzbank übernommen. Wir haben bald die Mehrheit an Kaufhof.
Rösch ist der Schreck anzusehen. Seit der Enteignung der Familie Tietz in den 30er Jahren waren die Commerzbank und die Dresdner Bank die Hauptaktionäre von Kaufhof. Rösch weiß, dass beide Banken ihre Anteile verkaufen wollen. Aber er hatte alles dafür getan, dass nicht die Metro die Aktien kauft, ein Neueinsteiger von der grünen Wiese, der für sein aggressives Geschäftsgebaren bekannt ist. Rösch fasst sich.
Das kann nicht sein. Das Bundeskartellamt hat der Metro untersagt, mehr als 50% der Kaufhof-Aktien zu übernehmen.
Ja, da haben Sie recht. Deshalb hat die Metro von der Commerzbank auch nur 24% der Aktien gekauft. Wie Sie wissen, muss erst ab 25% das Bundeskartellamt informiert werden.
Aber damit sind Sie immer noch nicht Hauptaktionär.
Naja, wie es der Zufall so will, hat die Dresdner Bank auch 24% ihrer Aktien verkauft. Mit einer zugesicherten Option auf weitere 3%. Aber nicht an die Metro, sondern an die Schweizerische Bankgesellschaft, die Hausbank der Metro. Zusammen kommen wir und die Bank also auf 51%. Wir haben ihren Kaufhof damit übernommen.
Rösch ist in einer Schockstarre, während Conradi sich zurücklehnt und ihn anlächelt. Seit über 100 Jahren gibt es Kaufhof als unabhängigen Konzern. Und das erst 15-jährige Metro soll den Traditionskonzern jetzt übernehmen.
Das Bundeskartellamt wird das niemals zulassen.
Na, das werden wir ja sehen. Dafür müssen die Hüter des Wettbewerbs erstmal nachweisen, dass die Bank und die Metro nicht zufällig zum gleichen Zeitpunkt die Aktien gekauft haben. Und bis dahin bin ich erstmal ihr Chef.
Zusammen hätten Metro und Kaufhof eine unglaubliche Macht auf dem deutschen Markt. Das Bundeskartellamt versucht daher mit allen Mitteln die Übernahme zu verhindern. Es ordnet sogar eine Durchsuchung bei Metro an. Ohne Erfolg. Durch den Zusammenschluss wird die Metro zu einem der größten Händler Europas mit insgesamt 20 Millionen Mark Umsatz. Heute wären das ungefähr 27 Millionen Euro. Bald darauf geht der altgediente Kaufhofchef Friedrich Rösch nach fast 50 Jahren in den Ruhestand. Conradi holt sich ein neues Team. Unter anderem einen gewissen Wolfgang Urban, den er zum Finanzchef macht. Zusammen strukturieren Conradi und Urban das in die Jahre gekommene Kaufhof mit eiserner Hand um. Sie senken die Kosten durch Sparmaßnahmen, Stellenabbau und enormen Druck auf die Lieferanten. Und sie gehen auf Shoppingtour. Kaufhof kauft die Fachmärkte Mediamarkt und Saturn. Metro kauft die Supermarktkette Massa und benennt sie in Real um. Während Kaufhof sich durch die Metro breiter aufstellt, verharrt Karstadt in einer Schockstarre. Und dann wird Deutschland von einem weiteren historischen Ereignis überrollt. Dem Fall der Berliner Mauer. Zwischen Karstadt und Kaufhof entbrennt ein Wettstreit um die besten Kaufhäuser der DDR. Und das neue, aggressive Kaufhof schnappt sich das Kronjuwel.
...1991 am Berliner Alexanderplatz. Direkt neben dem Berliner Fernsehturm steht ein riesiges Kaufhaus im Stil der 70er Jahre. Eine experimentelle Fassade aus tausenden Aluminiumelementen schillert in der Sonne. Darüber thront ein rundes blaues C. Es ist das Zentrum-Warenhaus. Das größte und glamouröseste Kaufhaus der DDR. Im zweiten Stock steht eine Verkäuferin Mitte 40 am Fenster und blickt auf das Treiben unten auf dem Alex. Ein junger Mann, Anfang 20, nähert sich ihr. Es ist ihr Neffe. Tante Hildi.
Ach, hallo Martin.
Na, genießt du die Aussicht?
Ach ja, ich schwelge ein bisschen in Erinnerungen. Seit 19 Jahren verbringe ich meine Mittagspause hier an dem Fenster. Vor ein paar Monaten erst habe ich beobachtet, wie über 1 Million Menschen hier auf dem Alex standen und für ihre Freiheit demonstriert haben.
Ja, ich weiß. Ich stand mit da unten.
Ja, und jetzt ist die Mauer weg. Und das Zentrum, der Stolz der DDR, ist ein Kaufhof.
Das Zentrum am Alexanderplatz war das Prestigekaufhaus der DDR. Die Kaufhäuser waren der Schauplatz für den Kampf der Systeme. Hier wollte die SED der Welt beweisen, dass Kaufhäuser auch in der Planwirtschaft funktionieren können. Doch die Krise des Systems wurde nirgendwo so deutlich wie hier. Es gab über die Jahre immer weniger zu kaufen und die Kundschaft wurde immer unzufriedener. Jetzt könnte Kaufhof den Rivalen Karstadt durch geschickte Verhandlungen ausstechen und das Zentrum am Alex übernehmen. Und? Wie ist es jetzt so, für einen Westkonzern zu arbeiten?
Komm mit, ich zeig's dir.
Die Verkäuferin führt den jungen Mann durch das Kaufhaus.
Also, das war schon erstmal eine Umstellung. Diese Kaufhofmanager in ihren schicken Anzügen haben die ganze Warenbestellung umgestellt. Der ganze Laden läuft jetzt anders. Aber das Verkaufen macht deutlich mehr Spaß. Der Laden war seit der Eröffnung 1970 nicht mehr so gut bestückt. Guck mal.
Wow, echte Markenjeans aus Amerika. Was verkauft ihr denn am meisten?
Südfrüchte und Technikprodukte. Luxussachen wie Uhren, Handtaschen und Schmuck verkaufen sich übrigens viel schlechter als im Westen.
Na, siehst du mal.
Aber du bist ja nicht zum Plaudern hier, oder?
Ja. Hast du einen für mich?
Ja. Du wirst Augen machen. Komm mal mit.
Die Verkäuferin führt den jungen Mann zu einer Glastheke. Sie zieht eine Schachtel hervor und legt sie darauf. Der junge Mann bekommt große Augen. In dieser Schachtel befindet sich sein lang gehegter Traum.
Hier, das ist der letzte, den wir noch haben. Ein Radiokassettenrekorder. Der berühmte Walkman von Sony.
Ehrfürchtig nimmt der junge Mann den Walkman in die Hand. Zu DDR-Zeiten konnte sich nur die Oberklasse einen Radiorekorder leisten. Jetzt sind endlich die günstigeren Westmodelle zu haben. Die Verkäuferin lehnt sich zu ihrem Neffen herüber.
Hier schaltest du ihn an. So suchst du den Sender. Und der rote Knopf nimmt dann auf. Damit kannst du deine Lieblingssongs aus dem Radio einfach mitschneiden. Und was hast du jetzt damit vor?
Der junge Mann strahlt die Verkäuferin an. Damit mache ich ein Mixtape für meine Freundin. Für Kaufhof ist das Zentrum am Alexanderplatz ein Prestigegewinn. Die neue Filiale wird eines der umsatzstärksten Kaufhäuser des Konzerns. Aber der Aufschwung durch die Wiedervereinigung ist nur von kurzer Dauer. Während Kaufhof sich breiter und besser aufgestellt hat, verharrt Karstadt noch immer in einer Schockstarre. Bei Karstadt blockiert ein machthungriger Manager seit Jahrzehnten jede Veränderung. Er muss vom Thron gestoßen werden, sonst wird Karstadt den Anschluss verlieren. Und ausgerechnet der Chef von Kaufhof wird in letzter Sekunde die Seiten wechseln. ...1994 in der Zentrale der Karstadt AG in Essen. In einem Konferenzraum im obersten Stock hat sich der Aufsichtsrat versammelt. Am Kopfende des Tisches steht Karstadt-Chef Walter Deuss. Deuss ist Anfang 60, trägt einen Anzug, zurückgegelte Haare und eine goldene Brille. Er hat den Karstadt-Konzern seit fast 30 Jahren fest in der Hand und hat deshalb einen Spitznamen bekommen. Der Gottvater.
Deuss beendet seine Präsentation. Er ist bereit für seinen nächsten Coup.
Meine Herren, es bietet sich also eine historische Chance. Die Übernahme eines unserer größten Konkurrenten, Hertie. Hertie ist neben Kaufhof einer der letzten verbliebenen Konkurrenten von Karstadt. Mit dieser Übernahme würden wir mehr als 16 attraktive Kaufhäuser übernehmen, vor allem in Berlin. Unter anderem natürlich das weltbekannte KDW.
Deuss schielt zu dem Aufsichtsratsvertreter der Commerzbank. Auch bei Karstadt hält seit der NS-Zeit ein Bankenkonsortium die Mehrheit der Aktien. Der Gottvater Walter Deuss ist in seinem eigenen Unternehmen unantastbar. Aber im Aufsichtsrat hat er Feinde. Und er beobachtet jetzt, wie der Bankenvertreter sich aufrichtet, um etwas zu sagen.
Herr Deuss, bei allem Respekt für Ihre Leistungen der letzten Jahrzehnte, aber Ihre Strategie ist nicht zukunftsfähig. Das Kaufhausgeschäft ist seit über 15 Jahren rückläufig. Metro und Kaufhof orientieren sich bereits um, aber Sie, Herr Deuss, investieren mehr und mehr Geld in die unrentable Kaufhaussparte.
Deuss hebt bedeutungsschwer die Hand.
Der Zusammenschluss von Metro und Kaufhof ist in der Tat besorgniserregend für uns. Sie können die Hersteller unter Druck setzen und dadurch unsere Preise unterbieten. Der Zusammenschluss von Karstadt und Hertie wäre also eine gute Antwort darauf, da wir so auch unsere Einkaufsvolumen erhöhen.
Der Bankenvertreter schüttelt den Kopf.
Hertie macht kaum Gewinn und auch Karstadts Dividende ist für uns Anleger seit Jahren sehr unbefriedigend. Eine Modernisierung wäre für Karstadt.
Die Zahlen von Karstadt sind hervorragend.
Die Zahlen sind nur gut, weil Karstadt noch immer von den Kapitalreserven aus den Zeiten des Wirtschaftswunders zehren kann. Herr Deuss, ich sage es Ihnen ganz deutlich. Sie blockieren seit langer Zeit schon eine überfällige Modernisierung. Und jetzt wollen Sie auch noch ein veraltetes Hertie mit einem veralteten Karstadt fusionieren.
So klare Widerrede ist Deuss nicht gewohnt. Er rückt sich die goldene Brille zurecht und wendet sich an die restlichen Aufsichtsräte.
Ich bin mir sicher, dass die anderen Vertreter des Aufsichtsrats diese Auffassung nicht teilen. Lassen Sie uns doch kurz abstimmen.
Deuss lächelt den Banker an. Er weiß, dass er seine Hausmacht ausspielen kann.
Wer ist gegen eine Fusion von Karstadt und Hertie?
Nur zwei Arme gehen hoch. Der Banker schüttelt frustriert den Kopf, während Deuss zufrieden lächelt. Er hat sich über Jahrzehnte gut abgesichert. Die meisten im Aufsichtsrat sind alte Freunde oder Verbündete von ihm.
Dann ist es also entschieden. Karstadt übernimmt Hertie.
Durch die Übernahme wird Walter Deuss zum deutschen Kaufhauskönig. Zusammen machen Karstadt und Hertie 28 Milliarden Mark Umsatz und haben 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber Karstadt reagiert kaum auf die Bedrohung von der grünen Wiese und gerät gegen Metro und Kaufhof immer weiter ins Hintertreffen. Deuss schreckt davor zurück, unliebsame Entscheidungen zu treffen, unrentable Häuser zu schließen, die Verwaltung zu verschlanken, den Vorstand zu verjüngen. Mit seiner Hausmacht an altgedienten und loyalen Direktoren blockiert Deuss den Karstadt-Konzern und klammert sich mit aller Gewalt an seinen Stuhl.
...1997 in Essen. Walter Deuss sitzt im Garten seiner Villa an einem Gartentisch. Es ist Frühling. Die Sonne scheint. Um ihn herum blüht es. Vor ihm stehen zwei Kaffeetassen. Ihm gegenüber sitzt ein alter Vertrauter. Deuss hat ihn heute in seinen Garten eingeladen, weil er eine Bitte an ihn hat. Er schneidet sich eine Zigarre ab und zündet sie sich an.
Auch eine?
Nein, danke.
Hans, alter Freund, ich habe dich eingeladen, weil ich mich in einer etwas misslichen Lage befinde.
Ich höre.
Die Commerzbank will ihre Karstadt-Aktien verkaufen.
Die Übernahme von Hertie vor 3 Jahren hat sich als Fehlgriff entpuppt. Seitdem sind die Karstadt-Gewinne abgesackt. Fast 700 Millionen Mark sind weg. Aber Gottvater Deuss hält sich eisern an der Macht. So eisern, dass einige Großaktionäre ihre Aktien verkaufen wollen,
unter anderem die Commerzbank. Und ein neuer Hauptaktionär könnte für Deuss ein Albtraum sein. Der könnte sich in die Unternehmensführung einmischen und den Chef notfalls mit der Brechstange entfernen. Der Besucher rührt in der weißen Porzellantasse in seinen Händen.
Und du willst jetzt verhindern, dass jemand die Aktien kauft, der dich loswerden will?
Ja, die Zeit drängt. Es gibt schon einen Interessenten, der bekannt dafür ist, sehr aggressiv aufzutreten. Hans, wenn der Karstadt kauft, bin ich meinen Job los.
Deuss zieht an seiner Zigarre. Er wird von dickem Rauch eingehüllt.
Ich muss also einen anderen Käufer finden.
Deuss lächelt seinen alten Freund vielsagend an. Der rutscht etwas unbehaglich auf seinem Stuhl herum.
Die Familie Schickedanz?
Die Familie Schickedanz sind die Erben von Quelle, dem legendären Katalogversandhandel und alten Konkurrenten von Karstadt. Der alte Freund von Deuss sitzt im Vorstand der Schickedanz-Gruppe, der Quelle gehört. Er stellt den Kaffee auf den Tisch.
Quelle soll also die Karstadt-Aktien kaufen.
Warum sollte die Familie Schickedanz das tun?
Sieh es mal so. Es wäre eine Win-Win-Situation. Synergien im Handel, ein gemeinsamer Einkauf von Quelle und Karstadt. Zusammen wären wir der größte Textilhändler und der größte Buchhändler in Deutschland.
Walter, ich weiß nicht.
Ähnliches hast du bei Hertie auch schon gesagt. Quelle und Karstadt würden sich dadurch nicht wirklich erneuern, sondern nur vergrößern.
Aber Größe ist Macht, das weiß auch die Familie Schickedanz. Gerade ist ihr Vermögen in der Quelle AG gebunden. Die Karstadt-Aktien könnten sie aber jederzeit wieder verkaufen. Das Schickedanz-Vermögen wäre bei Karstadt also deutlich vielseitiger einsetzbar.
Ja, das könnte für die Familie ein Argument sein. Was müsste Schickedanz denn zahlen, um den anderen Investor auszustechen?
Deuss zieht erneut an seiner Zigarre und lehnt sich in seinem Gartenstuhl zurück.
1 Milliarde Mark. Du kannst es ihnen ja mal vorschlagen.
Die Familie Schickedanz wird zum Hauptaktionär bei Karstadt und Walter Deuss kann sich weiter an der Macht halten. Mit seiner Hilfe fusionieren bald darauf das Versandhaus Quelle und Karstadt zu einem Unternehmen. Karstadt Quelle. Es ist die größte Fusion der deutschen Geschichte. Für Deuss ist es ein Triumph. Doch die satten Gewinne, die er versprochen hat, bleiben aus. Deuss hält sich für unkündbar, doch er hat Unrecht. Nach 3 Jahren reicht es der Familie Schickedanz und sie werfen Deuss überraschend raus. Der gefallene Gottvater ist davon so verletzt, dass er nach über 30 Jahren nicht einmal eine Abschiedsfeier ausrichtet. Und sein Nachfolger wird ausgerechnet sein Erzfeind.
...2001 in Essen, dem Hauptsitz von Karstadt Quelle. Über 3 Jahrzehnte regierte hier Walter Deuss. Jetzt sitzt im Büro des Vorstandsvorsitzenden ein anderer im Chefsessel. Es ist Wolfgang Urban, der ehemalige Finanzchef von Kaufhof. Urban hatte zusammen mit Erwin Konradi Kaufhof breiter aufgestellt. Doch er hat einen Machtkampf gegen den knallharten Konradi verloren und ist jetzt zum Konkurrenten Karstadt gewechselt. Sowohl Walter Deuss als auch Erwin Konradi kochen vor Wut. Doch Wolfgang Urban soll den angeschlagenen Karstadt-Konzern jetzt endlich modernisieren. Und er hat schon einige Ideen. Urban zieht einige Dokumente aus seinem Schreibtisch. Er präsentiert sie heute einer Strategieberaterin von McKinsey.
Also, Sie werden sehen, ich habe ehrgeizige Pläne für Karstadt.
Er zeigt auf einige Diagramme und Prognosen.
Der Konzern muss moderner werden. Und was wollen die jungen Leute? Starbucks. Ich werde einen Starbucks in jedem Karstadt eröffnen.
Aha.
Die Beraterin hatte gehört, dass Urban als sehr kreativer, aber manchmal auch etwas wirrer Manager gilt. Urban macht weiter.
Und junge Leute lieben Sport. Karstadt soll ein Sportunternehmen werden. Dafür könnten wir den Sportsender DSF aufkaufen.
Ja, Karstadt braucht definitiv neue Impulse. Alle Prognosen sagen voraus, dass das Internet die Branche auf den Kopf stellen könnte. Allen voran dieses neue Amazon. Karstadt Quelle könnte auch verstärkt ins Internet investieren.
Ja, ja, das können wir auch machen. Aber ich habe noch eine andere Idee. Schauen Sie mal.
Er holt ein Dokument heraus und legt es der Beraterin vor.
Was ist das?
Eine Strategie für ein ganz neues Geschäftsfeld. In seiner 125-jährigen Geschichte war Karstadt nie nur ein Kaufhauskonzern. Karstadt hat schon seit Anbeginn Immobilien in absoluten Top-Lagen geplant, gebaut, saniert und verwaltet.
Ja, das ist richtig.
Ich will also ins Immobiliengeschäft einsteigen. Und dafür habe ich auch den perfekten Partner.
Urban macht eine dramatische Pause und schaut die Beraterin mit großen Augen an.
Saal Oppenheim und die Josef Esch Immobilienfonds.
Die Beraterin muss schlucken. Saal Oppenheim ist die undurchsichtige Privatbank, in der der deutsche Adel sein Vermögen parkt. Und Josef Esch ist bekannt als knallharter Bauunternehmer und listiger Immobilienspekulant. Sein Spitzname? Der Immobilienkönig aus Köln. Urban ahnt es noch nicht, aber das Geschäft mit Josef Esch wird für Karstadt der Anfang vom Ende sein.
In der nächsten Folge wird ein Star-Manager mit einem legendären Grinsen bei Karstadt das Ruder übernehmen. Doch durch eine leichtsinnige Milliardenerbin, einem geheimen Immobiliendeal und einem windigen Immobilienkönig wird Karstadt zum ersten Mal pleite gehen. Und einige der Beteiligten müssen für lange Zeit hinter Gitter. Es wird einer der größten Skandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und das Desaster macht den Weg frei für René Benko und seine Signa Holding.
Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen, Karstadt gegen Kaufhof von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fabian Klinke gemacht. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.